Ja, Liebe, was für ein umfassender Begriff, der unser tägliches Leben auch so durchzieht. Was liebst du vielleicht? Ist es deine Familie, einen richtigen leckeren Kuchen oder deine neue Lieblings-Netflix-Serie? Also Liebe begegnet uns irgendwie überall, zumindest das Wort. Und gleichzeitig erleben wir auch im Alltag oft was anderes. Es ist vielleicht Zeitdruck, volle To-Do-Listen, Erwartungen von allen Seiten. Und vieles muss sehr schnell sein, sehr effizient sein. Und dann bleibt vielleicht genau das, was selbstverständlich ist, dann irgendwie auf der Strecke, nämlich die Liebe. Paulus schreibt nämlich im ersten Korintherbrief einen Satz, der erstaunlich schlicht ist und gleichzeitig unglaublich herausfordernd ist. Er schreibt: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist doch klar, würdet ihr sagen, Liebe soll mein ganzes Leben prägen. Doch zwischen ist doch klar und geht doch klar liegen irgendwie Welten. Meint Paulus wirklich mit alles, wirklich alles lieben? Welche Dinge in deinem Leben tust du aus Liebe? Wäschst du das Geschirr mit Liebe ab? Holst du mit Liebe deine Pakete von der Post? Welche Dinge in deinem Leben tust du wirklich aus Liebe und wo läufst du vielleicht auf Autopilot? Ich bin überzeugt, Paulus meint mehr als hier freundliche Gefühle oder besondere Momente. Er spricht da von einer Haltung, die unser ganzes Leben durchziehen soll. Gerade in unserem normalen oder anstrengenden Alltag. Und dann ist es auch gut, sich da den Hintergrund anzuschauen. Das Kapitel 16 ist nämlich das letzte Kapitel im Korintherbrief. Die theologischen Ausführungen sind abgeschlossen. Und Paulus formuliert da noch persönliche Grüße an seine Mitarbeiter und an die Korinther. Und dann schreibt er: Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Satz, der lässt sich tatsächlich dann also als zusammenfassender Schlusssatz für den gesamten Korintherbrief sehen. Und wenn wir da dann über Liebe sprechen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass es hier natürlich jetzt nicht nur um romantische Gefühle geht, sondern da um eine umfassende Lebenshaltung. Und ich denke da an Dinge, nach denen wir heute streben, so Superdatenbanken, KI, die alles möglich macht. Wir wollen Kriege, Hungersnöte, Krankheiten eingrenzen. Und dann sagt aber auch Paulus, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Es wäre also dann völlig wertlos. Jegliches Tun nützt überhaupt gar nichts, wenn ich es nicht aus Liebe tut. Das heißt, wie ich etwas tue, kann dann entscheidender sein, als was ich tue. Denn wenn wir, das finde ich hier genau spannend, wenn wir da nämlich über den Glauben nachdenken, dann denken wir sofort irgendwie ans Tun, an Einsatz, an Verantwortung, an Engagement, daran, wie wir vielleicht lieben sollen. Aber vielleicht müssen wir es ein bisschen anders machen, vielleicht müssen wir woanders anfangen. Vielleicht beginnt es nicht beim Tun, sondern erst beim Sein. Nicht beim Machen, sondern beim Dasein. Vielleicht beginnt es damit, dass man erst still wird und dann hören wir erst auf zu leisten und dann sind wir einfach da und wir sind in dieser Stille und lassen uns dann von Gott lieben. Das klingt unspektakulär und fast schon passiv, aber es ist was zutiefst Geistliches. Menschen, die über Jahrhunderte nach Jesus nachgefolgt sind, haben dafür ein Wort gefunden, nämlich Kontemplation. Und ganz einfach ausgedrückt bedeutet es nichts anderes, als Gott in Liebe anzuschauen und sich von Gott liebevoll anschauen zu lassen. Der Psalmbeter beschreibt es auch, die Schönheit Gottes betrachten. Und einfach anschauen und einfach da sein. Und vielleicht ist es auch so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir in der Ewigkeit dann erwarten, was einmal sein wird, geliebt zu sein, ohne irgendwas tun zu müssen. Und genau dieses sich lieben lassen, dieses Offensein für Gottes Liebe, das findet sich auch in diesem wunderbaren Bild, das ein Bekannter von mir gemalt hat. Die Liebe symbolisiert hier durch das Herz, das ist auch so das größte Element. Und es ist auch nicht vollständig ausgefüllt, sondern Licht und Farben scheinen so ein bisschen da hindurch. Licht durchflutet, als würde da vielleicht jemand gerade das Fenster geöffnet haben und so ein frischer, grüner Lichtstrahl strahlt da hinein. Und dieses Herz, das ist gleichzeitig so eine Einladung, sich aufzumachen und aufzubrechen und das eigene Herz dann auch irgendwie zu öffnen. Und so kann dann vielleicht ein Lichtstrahl durch uns in ein Leben von jemand anderem fallen. Und zu lieben heißt dann, es im Leben von einem Menschen heller werden zu lassen. Aber woher kommt dann so eine Liebe? Liebe nämlich ist so vielschichtig und gilt so als Lebensvoraussetzung. Ich könnte so mehrere Tage ohne Strom leben, ohne Handy und meinetwegen auch ohne Gummibärchen, aber ohne Liebe leben, das geht irgendwie nicht. Das sieht man schon an Versuchen, die an Babys durchgeführt wurden. Sie haben alles bekommen. Essen, Trinken, neue Windeln, genügend Schlaf. Aber sie haben kein Lächeln bekommen, kein liebesvolles Wort und keine Liebe. Und die Babys, die sind leider gestorben, obwohl sie fast alles Lebensnotwendige hatten. Aber eben nicht die Liebe. Wir Menschen, wir sind eben liebensbedürftige und hilfsbedürftige Wesen. Und der Grund dafür ist Gott, weil Gott die Liebe ist und da wir von ihm geschaffen sind, so als Ebenbild Gottes, haben wir da einen Sinn und ein Bedürfnis nach Liebe. Zur Erinnerung, die Vielschichtigkeit der Liebe wird im Griechischen durch verschiedene Begriffe auch verdeutlicht. Es gibt da die kollegiale Liebe. Sie beschreibt so die liebevolle Gemeinschaft, die beruht auf gemeinsamen Werten, Zielen und Erfahrungen. Dann gibt es die Philia-Liebe, die steht für freundschaftliche Nähe, Verbundenheit, Kameradschaft. Und da eine besondere Form davon ist die Storge-Liebe, die steht für Zuneigung und Vertrauen und Beständigkeit innerhalb von einer Familie oder zwischen Eltern und Kindern. Dann gibt es noch die Eros, das beschreibt die romantische und leidenschaftliche Liebe, die meist dann auf eine einzelne Person gerichtet ist und stark dann von Gefühlen geprägt ist. Aber in dem Zusammenhang von dem Vers spricht Paulus eben von der Agape-Liebe. In der Antike wird sie als bedingungslose und göttliche Liebe da beschrieben. Und sie ist unabhängig davon, von großzügigen Taten und Hingabe und selbstlosen Handeln. Und sie wird da zum Maßstab für unser Leben aufgerufen. Und diese Liebe, die fordert uns heraus, nicht nur nach einem Pflichtbewusstsein oder Eigeninteresse zu handeln, sondern bewusst frei und ohne Erwartungen an das, was wir zurückbekommen, zu handeln. Agape ist damit also die Liebe, die trägt, auch wenn es dann auch einmal schwer wird. Und dann schauen wir uns einmal an, und wollen uns ein Beispiel nehmen an Jesus, wie er geliebt hat. Wie liebt Jesus? Wir können da in zahlreichen Geschichten auch lesen, in denen Jesus unabhängig von der Herkunft und der Religion, dem Geschlecht, der Gesundheit von den Menschen begegnet ist, sie heilt oder sie liebt. Und betrachten wir da beispielsweise die Begegnung mit Zachäus. Als Zöllner war Zachäus nicht wirklich beliebt in der Gesellschaft, auch nicht akzeptiert. Aber das kümmerte Jesus überhaupt gar nicht. Er ging zu ihm hin, er zeigte bedingungslose Liebe und er gab ihm so viel Liebe, dass Zachäus sein Leben änderte und das Geld 2-3-fach zurückzahlte. Oder denken wir an die Menschen, die Aussatz hatten, die unrein waren, die ansteckend waren. Auch zu ihnen ging Jesus und sie zählten zu den Menschen, die Jesus bedingungslos liebte. Und da gab Jesus uns ein neues Gebot. Und zwar, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Er hat uns hier das Doppelgebot der Liebe präsentiert und es soll so eine Anleitung sein, wie wir leben und lieben sollen. Aber kann man Liebe wirklich als Gebot befolgen? Kann man Liebe von diesem Gefühl lösen und einen Menschen dann auch willentlich bewusst lieben? In diesem Sinne ist Liebe dann keine bloße Emotion, sondern so eine Lebenshaltung, die wir leben können, weil wir Gottes Liebe empfangen. Und das möchte ich euch an einem Beispiel zeigen. Hier diese Gläser, das sind Menschen, die in unserem Leben sind. Und da bin ich gefüllt mit meiner Liebe. Und dann gehe ich einmal zu meiner Oma, helfe ihr beim Putzen, höre ihr zu. Ich helfe jemand anderem in der Not, gebe ihm Geld. Ich sage zu irgendjemand ein wertschätzendes, liebevolles Wort. Und dann möchte ich eigentlich weitermachen, meine Liebe verteilen, aber irgendwann ist meine Liebe dann auch leer. Und ich kann sie nicht weitergeben, egal, je weiter ich versuche, kommt noch irgendein Tröpfchen, aber irgendwann ist die Liebe leer, wenn ich sie nicht weiter fülle. Und dann gibt es aber eine Sache, die nie leer geht. Das ist nämlich ja Gottes Liebe. Er hat uns versprochen, dass er uns mit Liebe füllt, die hier drin ist. Und wir dürfen uns erstmal von Gottes Liebe füllen lassen. Die Liebe, die niemals ausgeht, die dann uns irgendwann füllt, sodass wir überfließen und so dann halt auch den anderen Menschen in unserem Leben unendlich viel weiter Liebe geben können. Gott möchte unser Herz also so voll machen, dass es überfließt von Liebe und wir sogar dann eben Liebe für andere Menschen haben, damit wir denen in Liebe begegnen können und denen Gutes tun können, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht so mögen. Aber aus dieser Liebe zu Gott und zu den Menschen ergeben sich dann Worte und Taten. Und wenn wir uns dann morgens in dem Bewusstsein aufstehen und vor die Haustür treten und dann uns bewusst machen, die Menschen, denen wir begegnen, das sind von Gott geliebte Menschen und die so anschauen, versuchen anschauen aus Gottes Augen, dann können wir uns vielleicht auch jemanden ertragen, der uns noch so dolle nervt. Und es ist vielleicht eine Herausforderung, aber aus irgendeinem Grund liebt Jesus ja auch diesen Menschen. Das ist dieses Bild dafür, dass Gott uns da füllt mit der Liebe. Auch hier in diesem Bild ist nicht alles rosarot und schön, sondern es gibt so ein Panorama aus helleren und dunkleren Farben und das weist auch darin hin, dass wie das Leben wirklich ist. Es gibt schöne Momente, es gibt enttäuschende Erfahrungen und die sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich so auf mein letztes Jahr zurückblicke, dann sehe ich das auch, diese Mischung. Es gab viele schöne Momente, leichte Momente, Zeit mit Freunden, mit Familie, neue Schritte und Neuanfänge. Aber gleichzeitig gab es da auch Situationen, die mir für den Moment so den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Ich habe nämlich meine allerletzte Prüfung im Studium nicht bestanden und dann musste ich ein ganzes Semester noch zusätzlich anhängen. Und es war in dem Moment ziemlich frustrierend und enttäuschend und hat mich da getroffen. Doch ich habe in dieser Zeit viel mehr Liebe und Begleitung erfahren durch Freunde und Familie und auch durch Gott. Und ich war nicht allein mit diesem Scheitern. Und im Rückblick kann ich sagen, es war natürlich schwer, aber es hat mich jetzt nicht zerstört. Und die Liebe, die mich getragen hat, die war da noch viel größer als das, was nicht geklappt hat. Vielleicht kennt ihr auch solche Farben im eigenen Leben auch, Zeiten, in denen es eben nicht so ganz aufgeht und ihr trotzdem gehalten seid. Doch wie können wir jetzt den Vers, alles was ihr tut, geschehe in Liebe konkret umsetzen? Natürlich gibt es für uns Menschen auch Obergrenzen und Belastungsgrenzen in Bezug auf Lieben. Aber genau da sind wir aufgefordert, die Menschen in den Blick zu nehmen, die Hilfe benötigen. Hierin liegt auch der Inbegriff so an der Liebe. Und wir Christen sind ebenfalls dafür aufgefordert, aufzustehen und zu verkünden, bei allem, was passiert, die Liebe, die muss da eine zentrale Rolle spielen. Wahre Liebe, die ist jetzt keine Massenbewegung, aber sie ist die Kraft, die unsere Welt so verändern kann. Und wenn wir genauer hinschauen mit dem, was Paulus meint, bin ich überzeugt, er wollte nicht, dass in Korinth da verschiedene Listen geführt werden, in denen kontrolliert wird, was alles in Liebe getan wird. So nach dem Motto, Zähneputzen in Liebe, erledigt. Frühstücken in Liebe, erledigt. Paulus geht da auf was viel Tieferes. Es geht eben darum, dass wir mit unserer ganzen Person, mit allen Entscheidungen, mit denen, was wir tun, uns an Gott orientieren. An Gott, der selbst die Liebe ist. Und in Liebe zu leben bedeutet da, in Gott zu leben. Was passiert aber, wenn wir unser Leben wirklich so als auf Gott ausrichten, wenn wir ihn anschauen und zulassen, dass er uns anschaut? Die Bibel macht hier eine starke Zusage. Er sagt, in dem Maß, wie wir schauen, werden wir verwandelt. Wir werden dem ähnlicher, den wir anschauen. Das heißt ganz praktisch, wenn wir Jesus betrachten, wenn wir bei ihm bleiben, dann verändert das uns. Die Frage, wie werden wir wie Jesus, könnte man mit komplett vielen Bücherregalen beantworten. Aber die kurze Antwort lautet vielleicht, indem wir bei Jesus bleiben. Indem wir uns von Gott lieben lassen. So lange, bis wir selbst zu Menschen werden, Menschen der Liebe werden. Und das bestätigt sogar die Psychologie. Eine einfache Faustregel ist da, wir können nur in dem Maß liebevoll sein, wie wir selbst Liebe erfahren haben. Eben mit dem Glas, wenn wir eben nur begrenzt Liebe haben, dann können wir auch nur begrenzt Liebe abgeben. Wenn wir aber immer gefüllt sind, dann können wir Liebe weitergeben. Und genau deswegen reicht es nicht, auch nur von der Liebe Gottes zu wissen. Paulus war das klar, Wissen allein verändert uns nicht. Wenn wir wirklich zu den Menschen der Liebe werden wollen, dann müssen wir zu Menschen der Agape, dieser bedingungslosen Liebe werden. Da müssen wir müssen Gottes Liebe eben selbst erfahren und nicht nur hier oben im Kopf, sondern in unserem Herzen, in unserem Inneren. Wir haben alle dieses Potenzial. Ganz egal, wo wir herkommen, ganz egal, wie viel oder wenig Liebe wir in unserem Leben erlebt haben. Gottes Liebe ist da viel größer und sie hat die Kraft, uns zu verwandeln von innen und von außen. Und genau deswegen dürfen wir auch uns der Liebe Gottes sicher sein. Wir dürfen uns jeden Tag eben neu von seiner Liebe beschenken lassen und wir wollen uns auch jeden Tag an seine Liebe erinnern. Das können wir auch hier in dem Bild entdecken. Da verdeutlicht nämlich jede Ecke eine Jahreszeit. Nämlich hier Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Vers soll uns also daran erinnern, dass wir mit der Liebe durch das ganze Jahr gehen. Jede Jahreszeit, die bringt vielleicht verschiedene Herausforderungen und Farben und Stimmungen mit. Der Frühling, der steht vielleicht für Neuanfänge, für Aufbruch, für neues Wachstum, vielleicht auch für Vorsätze, die man jetzt für 2026 gemacht hat. Der Sommer, der erinnert uns so an die Fülle, die Freude, die Leichtigkeit, Momente, in denen das Leben uns richtig reich beschenkt. Und der Herbst, der zeigt uns manchmal Veränderungen, dass wir irgendwas loslassen sollen und manchmal auch irgendwas hinter uns lassen müssen, um Raum für Neues zu schaffen. Und der Winter, der lehrt uns Geduld und Ausharren und das Vertrauen darauf, dass selbst in stillen und dunklen Zeiten Gott mit seiner Liebe bei uns ist. Und übertragen dann auf unser Leben heißt es also dann, in jeder Phase, in jedem Abschnitt von unserem Leben können wir Gottes Liebe spüren. Sie empfangen und dann sie weitergeben. Wenn wir uns da also an Jesus orientieren und mit ihm leben, werden wir da immer besser darin, wirklich alles in Liebe zu tun. Und nicht nur dann in den großen Taten, sondern auch in den kleinen und unscheinbaren Handlungen, die dann eben das Leben von einem Menschen heller machen. Und das neue Jahr, das lädt uns auch dazu ein, jeden Tag bewusst in Gottes Liebe zu gehen, uns von ihm tragen zu lassen und sie weiterzugeben, egal zu welcher Jahreszeit oder Lebenssituation wir uns gerade befinden. Lass uns also von der Agape-Liebe unser ganzes Leben bestimmen. Es ist so eine Einladung, unser Leben auf die Liebe hin zu überprüfen. Die Agape-Liebe muss zuerst in uns Einzug halten und dann können wir sie nach außen zeigen. Und so möchte ich schließen mit der denkbar kürzesten Aufforderung einer christlichen Ethik: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen. Ich möchte noch beten. Gott, du kennst unser Leben, so wie es gerade ist. Mit allem, was leicht ist, mit allem, was uns schwerfällt, mit den schönen Momenten, über die wir lachen können und mit den Dingen, die wir vielleicht lieber ausblenden wollen. Danke, dass deine Liebe nicht davon abhängt, wie gut es uns gerade geht. Hilf uns, dass wir diese Liebe immer wieder aufnehmen und uns von ihr füllen lassen. Schenk uns auch den Blick für die Menschen um uns herum, für die uns nahestehen und auch für die, die uns herausfordern. Lass uns gute Worte finden, gute Taten, die zeigen, dass wir ihnen nicht gleichgültig sind. Begleite uns da in das neue Jahr, in alles, was vor uns liegt, in Neuanfänge, in Fragen, in Unsicherheiten und in die Momente, die wir noch gar nicht ahnen können. Lass deine Liebe der Boden sein, auf dem wir stehen und das, was unser Handeln prägt, Tag für Tag. Gemeinsam wollen wir also noch so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.